Frieden bleibt nur ein Weihnachtstraum. So lautet der Titel eines Liedes von Tom Astor auf seinem Album Frohe Trackerweihnacht. Das Album habe ich gehört, als ich ein Kind war, ungefähr so alt wie der Finn. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber schon bei dem Titel dieses Liedes wird deutlich, da ist so eine gewisse Enttäuschung, eine gewisse Frustration zum Thema Frieden. So heißt es in der Strophe: Jedes Jahr in der Weihnachtsnacht wird den Menschen viel Mut gemacht, doch die Waffen schweigen nur für Stunden. Frieden bleibt nur ein Weihnachtstraum. Und dann sagt er: Meinen Traum von einer heilen Welt hat ein kalter Wind verweht. Viel zu vielen ist zu viel egal, sie erwachen, wenn's zu spät. Frieden bleibt nur ein Weihnachtstraum. Das ist die Perspektive von Tom Astor zum Thema Frieden. Aber wenn wir über Weihnachten nachdenken und wir vielleicht hier zum dritten Advent beim Kindergottesdienst dabei waren, dann erinnern wir uns, dass doch die Engel was ganz anderes gesagt hatten, nämlich: Ich verkündige euch große Freude, den Menschen ein Wohlgefallen und Frieden auf Erden. Das klingt doch irgendwie ganz anders. Also wer hat denn jetzt eigentlich recht? Tom Astor oder die Engel? Wenn man bedenkt, dass ein paar Jahre später, 70 nach Christus, ein großer Krieg in Israel war und der Tempel zerstört wurde, dann scheint ja es so, als hätte er jetzt Tom Astor recht, dass Frieden nur ein Weihnachtstraum bleibt. Aber was ist mit unserer Jahreslosung, die sagt: Suche den Frieden und jage ihm nach, wenn es doch eigentlich gar keinen wirklichen Frieden gibt? Wieso sollen wir ihn dem danach jagen, wenn es nicht wirklich Realität ist oder Realität werden kann? Und entweder hat eine von beiden Seiten Unrecht oder sie haben verschiedene Perspektiven oder Definitionen von Frieden. Und in der deutschen Sprache hat das Wort Frieden drei Hauptbedeutungen. Zunächst mal bezeichnet es einen Zustand des inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Also das, was wir jetzt eigentlich haben, innerhalb vom Staat Frieden und mit den anderen Staaten um uns. Zum anderen bezeichnet es einen Zustand der Eintracht und Ruhe. Und es gibt auch noch einen religiösen Sinn, mit der Bedeutung, die Geborgenheit in Gott. Es scheint also, dass es hier unterschiedliche Perspektiven oder Verständnismöglichkeiten von Frieden gibt. Und Tom Astor sagt: Naja, also den Zustand des Weltfriedens, dass alle Menschen in allen Staaten in einem Zustand der Ruhe und Sicherheit leben, der ist nur ein Weihnachtstraum. Und ich denke, da würden wir auch sagen: Oh, dass wir das wirklich erreichen, das ist doch sehr unrealistisch, das ist doch sehr, sehr ferne. Aber heißt das jetzt, dass wenn wir auf der Welt es nicht schaffen, alle Kriege in jedem Land zu beseitigen, dass wir nicht Frieden haben können, nicht in Frieden leben können? Und andersrum: Wir hier in Westeuropa, die wir politischen Frieden haben, bedeutet das auch gleichzeitig, dass jeder von uns automatisch Frieden hat? Haben wir Frieden? Hast du Frieden? Bist du zufrieden? Oder bist du vielleicht jemand, der macht auch die Erfahrung und sagt: In meiner Familie schweigen die Waffen auch nur für ein paar Stunden an Weihnachten. Wir bekriegen uns nicht mit Gewehren oder Granaten, Dinge, die andere Menschen körperlich verletzen, aber wir benutzen Waffen, mit denen wir die Seele des anderen verletzen und zerstören. Oder du sagst: Ja, ich bin zufrieden mit jedem, aber nur nicht mit mir selbst. Wie könnte ich auch mit mir zufrieden sein, denn ich habe ja schon wieder letztes Jahr nicht die Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Und ich habe schon wieder die gleichen Fehler gemacht, die ich eigentlich vermeiden wollte. Und wie könnte ich dann auch eigentlich mit mir zufrieden sein und Frieden haben? Schauen wir uns jetzt mal an, was meint die Jahreslosung mit dem Frieden, dem wir nachjagen sollen und um den wir eifern sollen. Um welchen Frieden geht es da? Geht es da um den Weltfrieden? Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den Psalm 34 genauer an. Und zwar hat David ihn geschrieben, da war er noch kein König und er war auf der Flucht vor König Saul. Denn Saul wusste, okay, Gott hat jetzt David zum neuen König gesalbt und deswegen wollte er ihn töten. Das heißt, David lebt jeden Tag in Angst. Jeden Tag kannte es sein, dass die Soldaten von Saul ihn schnappen und ihn töten. Und zu alledem wird uns am Anfang des Psalms auch beschrieben, dass David sich vor dem König Abimelech wahnsinnig gestellt hat, sich verstellt hat, damit er ihn ziehen lässt. Und das heißt, David ist hier in überhaupt keiner komfortablen Situation, äußerlich gesehen in keiner friedlichen Situation. Er hat alle möglichen Gedanken, er hat Stress, er ist auf der Flucht, er hat Todesangst. Und in dieser Situation kommt David auf eine Idee, auf die wir nicht kommen würden, und er nimmt sich Zeit für eine gewisse Lehrstunde. Und zwar sagt David, ich möchte mir jetzt mal hier Zeit nehmen und möchte insbesondere jungen Menschen einen Tipp geben, ein paar Lebensratschläge, was ist das Wichtigste im Leben. Und zwar ist das hier explizit für junge Leute. Also, wir steigen ein im Psalm 34, Vers 12. Da sagt David, ihr jungen Leute, also haben wir heute junge Leute hier. Hier ein paar sind da. Also, ihr jungen Leute, kommt her und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Also David fragt sozusagen, hey junge Leute, hey Freunde, wollt ihr ein langes Leben, ein gutes Leben? Wollt ihr glücklich sein? Wollt ihr ein glückliches Leben haben, das erfüllt ist? Das ist, was David hier fragt. Und das ist natürlich in gewisser Weise rhetorisch. Jeder würde sagen, ja klar, das will ich haben. Und dann sagt er in Vers 14, wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft oder in anderer Übersetzung, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. David spricht hier also explizit junge Leute an, aber die anderen dürfen auch zuhören. Eine Altersgrenze ist jetzt hier nicht gesetzt. Und er fragt sie, möchtest du ein glückliches Leben haben? Dann sagen wir, ja klar wollen wir das, wer will das denn nicht? Wenn das dein Wunsch ist, erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort und dann die Jahreslosung, halte dich vom Bösen fern, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und das Interessante ist, dass David hier sagt, ich nehme mir jetzt Zeit, ich möchte den jungen Leuten was Wichtiges auf dem Weg mitgeben, was das Wichtigste im Leben ist. Und David hatte viele Facetten. Als Musiker oder Rockstar heutzutage, das war er, hat Harfe gespielt oder Harfe gezockt und sagt nicht, ich gebe dir jetzt den wichtigsten Ratschlag, wie man Harfe spielen kann. Oder als heldenhafter Krieger sagt er nicht, das Wichtigste, was ich dir im Leben jetzt beibringen will, ist, wie du mit dem Schwert kämpfst. Als Diplomat oder Staatsmann, als Herrscher sagt er nicht, ich lehre dich jetzt Diplomatie oder Staatskunst. Und auch später als König sagt er nicht, ja, das Wichtigste, was ich dir beibringen will, ist, wie man herrscht, oder wie man reich wird oder wie dir möglichst viele Frauen zu Füßen liegen. Es ist vielleicht so ein bisschen das, was wir erwarten würden, was wir so im ersten Augenblick unter einem glücklichen Leben verstehen. Und David sagt, das Wichtigste, was ich dir beibringen kann, ist die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor dem Herrn. Sehr, sehr moderner Ausdruck. Nein, natürlich nicht. Das bedeutet sowas wie Gott ernst nehmen. Ehrfurcht vor Gott, Gott fürchten, heißt nicht vor Gott Angst haben. Das bedeutet, ich nehme Gott ernst. Und was die Jahreslosung hier eigentlich ist, ist die Antwort von David auf seine selbstgestellte Frage, wie bekomme ich ein langes und glückliches Leben? Wie bekomme ich ein Leben, in dem es mir gut geht? Und die Antwort ist, lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Frage, die sich aber jetzt stellt, ist, wie kann David jetzt hier sprechen oder davon sprechen, Frieden zu suchen, dem Frieden nachzujagen, wenn er in einer Situation ist, die eigentlich von Krieg bestimmt ist, von Feindschaft? Wie geht das? Deswegen müssen wir uns den Vers nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und das hebräische Wort, was für Frieden benutzt wird, ist Shalom. Das heißt, suche den Shalom und jage ihm nach. Und Shalom, das ist ein Wort, das haben wahrscheinlich schon einige von euch gehört. Das ist ja auch ein sehr bekannter israelischer Gruß. Also wenn man sich trifft, sagt man Shalom. Oder auch wenn man sich verabschiedet, sagt man Shalom, geh in Frieden. Und was bedeutet dieses Wort Shalom? Das hat nämlich im Hebräischen eine extrem wichtige Bedeutung, aber auch eine sehr, sehr große Bedeutungsbreite. Es hat sehr, sehr viele Verwendungen und es bedeutet wörtlich übersetzt vollkommen, unversehrt, ganz sein, heil sein. Also Shalom, so die tiefste Bedeutung davon ist heil sein. Und es bedeutet, eine gute Beziehung zu haben zu anderen Menschen, zu Gott und auch zu sich selbst. Der Shalom ist die Situation im Leben eines Menschen, in dem das Zusammenleben in jeglicher Hinsicht funktioniert und es ihm gut geht. Und wie kann David hier von einem Shalom sprechen, davon, dass er heile Beziehungen hat, oder dass man heilen Beziehungen nachjagen soll, wenn er mitten in Feindschaft ist, mitten in Krieg. Und das ist jetzt die Erfahrung, die David gemacht hat, dass er mitten in der Todesangst, mitten in der Verfolgung, mitten in der Ungewissheit, was bringt der nächste Tag, erfahren hat, es lohnt sich, den Shalom, dem Frieden nachzujagen und nach ihm zu suchen. Und man kann ihn bekommen, man kann ihn haben, dieses Heilsein, mitten in dieser Situation. Und wie macht David das? Wie stellt er das an? Wie trachtet David danach, heile Beziehungen zu haben, mitten in so einem Krieg? Und da ist ja David selber das Paradebeispiel, denn er ist ja auf der Flucht von David. Und da gibt es eine Situation, da versteckt er sich in der Höhle von Engedi und Saul kommt ihm hinterher und will ihn ja natürlich fangen und dann legt sich aber Saul schlafen und David sitzt hinter der Höhle, wo sich Saul hinlegt mit seinen Männern und die Männer sagen zu David, hey, das ist jetzt die Situation, geh zu Saul und töte ihn. Das ist doch die Situation, Gott hat dir die Situation jetzt hier so geschenkt, der Herr hat dir Saul in deine Hand gegeben, dass du ihn jetzt umbringen kannst und dann sind deine Probleme gelöst. Das ist die Möglichkeit. Und das ist doch die Möglichkeit, wenn du gesehen hast, dein Arbeitskollege dreht krumme Dinger, mit dem du auch gleichzeitig um den nächsten Posten konkurrierst. Und jetzt könntest du ja zum Chef gehen und könntest dem erzählen, was macht dein Arbeitskollege für einen Quatsch, was dreht dir für krumme Dinger. Und dann kannst du den ja ganz schnell aus der Konkurrenz ausschalten. Die Möglichkeit aufzusteigen und den Karriereaufstieg zu schaffen, die Gehaltserhöhung zu bekommen, die ist zum Greifen nah. Das ist die Möglichkeit, deinen Kollegen bei deinem Chef schlecht zu machen. Oder du hast mitbekommen, da lästert jemand über deinen Freund und diese Person, die über deinen Freund lästert, die magst du nicht. Aber auch er ist mit deinem Kumpel befreundet. Das heißt, du könntest jetzt zu deinem Freund gehen und sagen, hey, guck mal, der und der hat doch da über dich gelästert und das und jenes Schlechte über dich erzählt bei den anderen Freunden. Das ist doch die Möglichkeit, dass man bei dem Freund jetzt besser dasteht und zu dem eine bessere Beziehung hat. Und der andere Freund, den du nicht magst, der ist ausgeschaltet. Der ist dann bei deinem Kumpel abgeschrieben. Das ist doch die Möglichkeit, die wir ergreifen könnten, um uns voranzubringen. Oder wir bekommen mit, in einer anderen Familie läuft es nicht so gut oder in der einen Ehe läuft es schlecht und du weißt, dieses Ehepaar oder diese Familie, die mag dich nicht, die redet vielleicht auch schlecht über dich. Und das ist doch jetzt mal die Möglichkeit, schadenfroh zu sein und es denen heimzuzahlen. Es ist doch quasi auf dem Präsentierteller. Genauso war das bei David. Er hätte Saul töten können. Er stand da auf dem Präsentierteller. Und was macht jetzt David mit dieser Möglichkeit? Seine Freunde sagen, geh hin und bring ihn um. Aber was macht er? David geht hin, schneidet ein Stück vom Mantel von Saul ab. Er bringt ihn nicht um. Er nutzt nicht die Möglichkeit, wo die Freunde gesagt haben, das ist von Gott, das ist der Weg. Und dann kann er aber später zu Saul sagen, da sagt er, sieh mein Vater, sieh doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, dass ich dich nicht tötete, sondern nur den Zipfel von deinem Rock abschnitt. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses und keine Übertretung in meiner Hand ist. Ich habe an dir auch nicht gesündigt, du aber jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Mit anderen Worten sagt David, ich habe vom Bösen abgelassen und ich habe mit meinen Handlungen den Frieden nachgejagt und das getan, was Gott von mir wollte und was für die Beziehung zu Gott und auch für meine Beziehung zu Saul, was dazu heilvoll ist und gut ist. Und er sagt, ich habe beziehungstechnisch keine Schuld auf mich geladen. Und deswegen hat David auch den Shalom, weil von seiner Seite aus hat er die Beziehungen heil gehalten, hat er alles gemacht, damit kein Frieden ist, kein Unfrieden da ist. Und auch wenn Saul den König David in Streit reingerissen hat, auch zu Unrecht, und es für David den Anschein hatte, ich suche den Frieden, aber der Friede läuft von mir weg, weil andere Menschen bringen zu Unrecht Probleme, Streit in mein Leben rein und ich kann ja nichts dafür. Und vielleicht kannst du nichts dafür, dass in deinem Leben Unfrieden da ist oder Streit. Vielleicht ist der andere die Schuld, tatsächlich. Aber dann sagt David, lass den Frieden nicht von dir weglaufen. Wenn das der Fall ist, dann doch, tu doch trotzdem alles, damit die Beziehung heil sein kann. Nutze nicht diese Möglichkeit, wo du denkst, jetzt ist es vorbei, aber in Wirklichkeit wird sie nur noch viel mehr Streit hervorrufen. Hätte David Saul getötet, das hätte das ausgelöst. Wenn du deinen Kollegen bei deinem Chef verpfeifst, was löst das aus? Wenn du deinen Freund bei deinem anderen Freund verpfeifst, was löst das aus? Wenn du über eine andere Familie herziehst und schadenfroh bist, was löst das dann aus? Löst das Frieden aus? Und David hat das gewusst und hat gesagt, mir ist das Wichtigste, dass ich in meinen Beziehungen heil bin. Und so haben wir ja hier ein Paradebeispiel selber, wie man den Frieden suchen und nachjagen kann. Und das hebräische Wort heißt hier Radab. Das habe ich mir früher beim Studium irgendwie so gemerkt von Radar. Also, dass man den Frieden auf dem Radar hat. Das war so eine Eselsbrücke. Und Man muss den Frieden auf dem Radar haben, auch wenn der andere Fehler macht, sagt David. Kein Problem, du ergreife die Initiative, tu alles, dass die Beziehung in Ordnung ist und heil ist, zumindest aus deiner Perspektive aus. Und dann hast du den Shalom, dann hast du diesen Frieden von Gott, dieses Heilsein. Hauptsache ist, deine Beziehungen sind in Ordnung. Also Frieden hat auch sehr viel mit Ordnung zu tun. Das habe ich jetzt so bei der Vorbereitung erfahren. Da habe ich mir gedacht, da muss ich meine Ziele fürs Jahr 2019 nochmal überlegen, was die Ordnung betrifft. Aber es geht hier auch nicht so viel um die sachliche Ordnung, sondern um ein geordnetes Zusammenleben. David sagt, tu alles, was in deiner Macht steht, um den Frieden herzustellen, ihn zu erzeugen oder zu bewahren. Und jetzt können wir ja sagen, das hört sich ja so ein bisschen an, also so ein bisschen nach Leistung. Wir müssen das machen. Das ist jetzt nicht so neutestamentlich, Glaube ohne Werke oder Gott schenkt uns alles. Das ist ja tatsächlich, wir müssen uns irgendwie bemühen. Und da gibt es einen Verfasser, der hat bemerkt, im Alten Testament wird der Mensch selten zum Tun des Friedens aufgefordert. Im Gegensatz zum Neuen Testament, wo Gottes Gabe und der Gehorsam des Menschen ineinander verschränkt sind. Der alttestamentliche Shalom ist Gabe Gottes, die der Mensch im Gehorsam weitergibt und lebt. Also das heißt, im Alten Testament war es eher so, dass man gedacht hat, den Frieden kann der Mensch eigentlich selber gar nicht erzeugen und schaffen, sondern Gott schenkt das. Und im Neuen Testament sind wir viel mehr aufgefordert, selber aktiv zu sein. Aber hier haben wir tatsächlich eine Stelle, wo es darum geht, zu sagen, ich tue alles, um den Frieden zu bewahren. Wie können wir aber auch erwarten, dass wir Frieden haben oder den Shalom von Gott, wenn wir ständig andere Menschen kritisieren, wenn wir ständig nörgeln? Wie kann ich dann erwarten, dass Gott mir auch den Frieden schenkt, wenn ich in Streit lebe mit anderen Menschen? Wie soll das auch funktionieren? Und deswegen sagt David, nimm den Frieden an als Gabe von Gott und dann hast du auch die Aufgabe, diesen Frieden weiterzugeben und andere Beziehungen heil zu machen. Zum Schluss möchte ich nochmal auf Tom Astor eingehen und seine Enttäuschung, die er über den Weltfrieden hatte, ein bisschen enttäuschen. Denn auch wenn es im Psalm 34, Vers 5 nicht um den Weltfrieden geht, wird es einmal diesen Weltfrieden geben. Jetzt können wir sagen, ja, aber global gesehen sieht das überhaupt nicht so aus, als könnte es jemals auf der ganzen Erde Frieden geben. Und das ist auch schon immer so gewesen, zum Beispiel in der europäischen Antike, da scheint es, dass der Normalzustand eigentlich Krieg war. Das war für die ganz normal. Und man musste erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass es Frieden geben kann. Man musste den Frieden erstmal stiften. Und da gibt es ein Wort, griechisches Wort, das heißt Eirene, das heißt Frieden auf Griechisch. Das benutzt auch das Neue Testament. Das Interessante ist, dass Eirene eine griechische Göttin ist. Sie ist eine Personifizierung von Frieden. Sie war die Tochter von Zeus. Das bedeutet, sie hat Macht und sie ist gerecht. Und deswegen war sie die Personifizierung von Frieden. Und das Wort benutzt auch das komplette Neue Testament und sagt Frieden. Frieden. Und eigentlich wird damit diese griechische Göttin ja eigentlich beschrieben. Und interessant ist, dass Paulus sagt, oder die Christen und auch sagen, wir haben auch eine Person, die ist der Friede. Jesus Christus. Er ist unser Friede, sagt Paulus. Und das ist auch, was die Engel gemeint haben. Sie haben gesagt, ich verkündige euch großen Frieden und große Freude, weil sie wussten, der Friede in Person kommt auf die Erde. Er sorgt dafür, dass unsere Beziehung zu Gott heil werden kann, aber er wird auch den Weltfrieden wiederherstellen. Und er wird uns mit Hoffnung überraschen. Es gibt ein Buch von dem führenden Neutestamentler N.T. Wright, das heißt Von Hoffnung überrascht. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Was Jesus machen wird, ist, er wird uns mit Hoffnung überraschen. Und ich hoffe, er wird auch Tom Astor, der verzweifelt ist zu dem Thema Frieden, wird er überraschen. Denn es wird versprochen, Jesus wird ein Friedensreich, den ewigen Shalom, hier auf der Erde aufrichten. Das ewige Friedensreich. Und früher in der Antike war klar, Frieden kann nur gesichert werden durch Macht. Also die haben dann gedacht, Kriege nach außen, man muss Macht haben und es muss ein Regierer sein. Und das ist, was Jesus alles vereint. Er ist gerecht, er hat die Macht und er wird den Frieden schaffen. Der Höhepunkt im Alten Testament, wie Frieden beschrieben wird, steht in Micha 4, Vers 3. Da heißt es, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Lanzen zu Winzermessern. Es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden nicht mehr Krieg führen. Jeder wird ohne Furcht unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen, denn im Mund des Herrn Zebaoth hat es gesagt. Und das können wir jetzt schon haben, diesen Zustand. Aber was hindert dich daran, in deinem Leben das Schwert niederzulegen und zu einem Pflugscharen zu machen? Was hindert dich daran, deine Gedanken, die du dir machst, wie kann ich den anderen schaden, wie kann ich es dem zurückzahlen? Was hindert dich daran, die Gedanken aufzugeben und stattdessen zu überlegen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich demjenigen, der mir Böses getan hat, Gutes tun? Was hindert dich daran, deine Lanze, mit der du in deiner Umgebung rumstichst und rumnörgelst und rumkritisierst, auf der Arbeit, in der Familie oder hier in der Gemeinde, was hindert dich daran, die Lieder zu legen? Und stattdessen nimmst du dein Winzermesser und guckst, wo kann Frucht entstehen? Wie kann ich das Leben von anderen Menschen fördern? Und jetzt am Jahresanfang können wir zurückblicken, nochmal auf letztes Jahr, und uns fragen, wo sind Beziehungen zerbrochen? Welche Trümmer liegen bei mir im Weg? Und bei welchen Dingen sollte ich auch mal meine festgefahrene Sicht niederlegen und Abstand nehmen und nicht auf mein Recht pochen? Was lähmt und hindert mich oder dich daran, in Frieden zu leben? Und auch mit sich selbst und mit seiner Geschichte. Denn Gott möchte uns diesen Frieden als Gabe geben. Und wir dürfen auch als Menschen, die wir Beschränkungen haben, dürfen wir Frieden haben, weil Gott gesagt hat, du bist als Mensch gut. Du schaffst vielleicht die Dinge nicht in deinem Leben, wie du gerne möchtest. Du schaffst es nicht, dein Leben komplett zu kontrollieren, weil du Beschränkungen hast, Begrenzungen. Und wir versuchen dagegen anzukämpfen und sagen, das ist nicht gut. Aber Gott sagt, das ist gut. Ich habe dich so gemacht. Ich erwarte nicht, dass du dein Leben kontrollierst. Ich erwarte nicht, dass du dein Leben perfekt lebst und unter Kontrolle hast. Ich sorge für dich. Es ist okay, wenn du das nicht schaffst. Ich bin dein Vater, dein Schöpfer und ich sorge für dich. Und anstatt gegen deine Menschlichkeit anzukämpfen, nimm sie an und umarme sie. Und dann wird Gott dir den Shalom geben. Und den können wir dann wiederum überall ausleben, wo wir sind, in der Gemeinde, auf der Arbeit oder in der Familie. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr das erleben könnt, dass ihr im nächsten Jahr heilvolle Beziehungen erlebt, dem Frieden nacheifert und ihn jagt.